Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Diese Familie will eigentlich nur ein paar Tage Urlaub miteinander verbringen. Stellt euch mal drei Generationen vor. Wir haben Oma und Opa, wir haben Mama und Papa und wir haben insgesamt drei Kinder. Und alle haben Gepäck dabei und müssen deshalb auf ein großes Taxi warten, das sie vom Flughafen zum Hotel bringen soll. Groß eben deshalb, weil alle Gepäck haben. Und schließlich fährt so ein großer Van vor und die Oma ist sich einen Moment lang nicht ganz sicher, ob da auch wirklich alles reinpasst. Und dann sagt dieser Taxifahrer so einen Satz, den man vielleicht so sagt, ohne in dem Moment drüber nachzudenken. Der sagt nämlich, ansonsten, wenn das nicht passt, muss halt einer in den Kofferraum. Und dieser Satz, der verändert die Dynamik in der Gruppe. Und der Opa, der sagt schließlich den Satz darauf hin, das kann ich nicht empfehlen, das ist sehr unbequem. Johann, das ist eine Szene aus deinem Buch. Das heißt, wir sind dann wohl die Angehörigen. Dieser Mann, der das sagt, der Opa, den ich jetzt als Opa beschrieben habe, ist Jan-Philipp Rehnsmann, das ist dein Papa. Der ist 1996 entführt worden. Und anders als vielleicht, weil wir gerade Gladbeck so relativ präsent noch haben, ist damals nichts an die Öffentlichkeit gedrungen, zumindest nicht während der Entführung. Wie häufig, kannst du das sagen, spürt ihr diese Vergangenheit, die ja jetzt auch über 20 Jahre her ist, noch heute im Familienleben, dass sich eben solche Situationen ereignen wie die am Flughafen, die ja vom Taxifahrer auch überhaupt nicht böse gemeint ist oder so?
Solche Situationen sind jetzt nicht unbedingt in unserem Familienleben, weil wir leben ja nicht zusammen, aber so in meinem Leben vielleicht sogar alltäglich. Also so eine Geschichte ist nie weg. Die wird zum Teil des eigenen Lebens. Und es gibt immer wieder Momente, wo man an diese Zeit erinnert wird. Also ich habe diesen Gladbeck-Film, diese beiden Teile jetzt auch gesehen in den letzten Tagen und habe da auch Parallelen erkannt. Also was das anbelangt, wie einerseits mit den Opfern im Nachhinein umgegangen wurde, das ist aber eine andere Geschichte, aber eben auch, was das mit Menschen macht, die Opfer eines Verbrechens geworden sind, das lässt einen einfach nie mehr los. Natürlich eine Typfrage, wie intensiv das ist, aber es wird zum eigenen Leben.
Ist das dann so eine Situation wie die am Flughafen? Ihr werft euch kurz Blicke zu, ich weiß nicht, dein Vater, deine Mutter und du, es ist so ein Erkennen, dass da was ist und dann geht der Moment auch wieder? Weil zum Beispiel deine Kinder, das müssen drei sein, weil du sagst, es sind sieben, die da irgendwie stehen. Die muss man ja nicht mit einer großen Debatte da mitten am Flughafen belasten.
Ja, das ist genau so, wie du sagst. Also das sind, ist ein bisschen wie so ein, also wenn man es wohlwollend formulieren möchte, ist es ein bisschen wie ein Insider-Gag, den man so hat innerhalb der Familie. In besseren Momenten und in schlechteren Momenten kann man auch sauer werden. Also sicherlich nicht über so eine Bemerkung, die ja klar völlig
im guten Sinne gedankenlos.
Ja, genau. Also da gibt es ja auch noch die anderen Situationen. Ich bin auf einer Party und irgendjemand kommt und ich unterhalte mich mit jemandem und zu meinem Gesprächspartner wird gesagt, kann ich den Jungen mal kurz für 5 Minuten entführen? Mhm. Ich kriege da immer einen kurzen Schreck und habe einen kurzen Moment, wo ich sauer werde und dann denke, jetzt denk doch mal eine Sekunde drüber nach, was du gerade sagst. Das ist dann ganz schnell wieder vorbei, aber es kommt eben auch nicht.
Jan-Philipp Rehnsmann ist dein Papa. Du heißt Johann Scherer, weil du den Namen deiner Mutter von vornherein angenommen hast und du erzählst die Entführung deines Vaters in dem Buch aus deiner Perspektive. Bist heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Johann Scherer ist zu Gast. Johann, du darfst dir am Anfang, wie alle anderen Gäste, etwas wünschen. Wir haben uns was ausgedacht, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Und haben uns drei rein fiktive Aktivitäten überlegt und du darfst dir eine davon aussuchen, die du vielleicht machen wollen würdest, wenn das der richtige Gebrauch des Konjunktivs ist.
Oh Gott, das hört sich ja schrecklich an.
Das ist sehr kompliziert, es erklärt sich sofort, wenn man es hört. Hier steht, moin, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für oder mit Johann Scherer. Erste Aktivität wäre den Abstieg vom HSV vertonen.
Würde Was ist sowas der HSV?
Bist du kein Fußballfan als Hamburger?
Nee.
Hätte ja auch St. Pauli noch sein
können. St. Pauli kenne ich, HSV habe ich noch nie gehört.
Wenn die an dich herantreten würden und würden dir erklären, wir sind ein Verein, wir spielen Profifußball in der ersten Fußball-Bundesliga.
Hätte ich in dem Moment schon abgeschaltet.
Okay. Zweite Möglichkeit, fiktiven Roman schreiben. Jetzt gerade hast du deine eigene Lebensgeschichte verarbeitet. Was wäre mit fiktionalen Stoffen?
Finde ich sehr interessant. Mir hat der Vorgang des Schreibens sehr gut gefallen. Das ist, ich wurde jetzt ein, zwei Mal gefragt, ob das vergleichbar ist mit dem Vorgang des Komponierens. Und ich finde das bis zum gewissen Grad vergleichbar, was die Befriedigung anbelangt, wenn man zu einem gewissen Punkt kommt, also wenn man irgendwas fertiggestellt hat, ein Kapitel, eine Seite, das ganze Buch, ein Song, einen schönen Refrain, schöne Strophe, ist da das, der Grad der Befriedigung, dass man selber etwas aus dem Nichts heraus geschaffen hat, durchaus vergleichbar. Und mir gefallen ja nicht fiktive Songs genauso wie fiktive, also oder autobiografische Songs genauso wie fiktive Songs.
Wäre reizvoll, sich auch mit fiktionalen Stoffen auseinanderzusetzen.
Ja, genau. Also um es kurz zu machen, kann ich mir vorstellen.
Dritte Möglichkeit, die wir noch im Angebot haben, wäre eine Kneipentür durch Hennstedt-Ulzburg. Das ist deine Geburtsstadt.
Okay, ja, bin ich natürlich sofort dabei. In Hennstedt-Ulzburg war ich, also müsste ich meine Mutter fragen, vielleicht 30 Minuten meines Lebens.
Zum Gebären hin und
ja,
dann wieder raus.
Es war tatsächlich so, also das beschreibe ich auch in meinem Buch, es ist auch nicht überspitzt oder so, es war wirklich so, meine Mutter ist da hingefahren, weil es da eine für damalige Verhältnisse fortschrittliche Klinik gab, Paracelsus-Klinik, da bin ich geboren worden und wieder zurück. Seitdem bin ich nicht Hamburger, sondern Hennstedt-Ulzburger, was fatal ist, wenn man Formulare ausfüllen muss. Für eine Kneipentour, das würde ich, also das wäre eigentlich meine, das die Variante, also Variante 3 würde ich gerne nehmen.
Sagt Johann Scherer, heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova.
Johann Scherer ist zu Gast, du hast gerade das Buch veröffentlicht, Die Geschichte einer Entführung, darin beschreibst du die Entführung deines Vaters und die Geschichte beginnt eigentlich am 25. März 1996. Das ist der Tag, wo dein Papa entführt worden ist. Er ist auf dem Grundstück eines eurer Häuser in Hamburg angegriffen worden. Dann findet ihr Blutspuren und es gibt diesen Brief der Entführer, der mit einer Handgranate beschwert ist. Das ist in dem Moment natürlich alles andere als lustig. Erinnerst du dich daran, wer dir gesagt hat, dass das kein normaler Tag werden würde?
Natürlich, ich erinnere mich. Und das ist einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich erinnere mich an nahezu alles, was in dieser Zeit vom ersten bis zum letzten Tag passiert ist, sehr genau.
Das sind 33 Tage insgesamt.
Das sind 33 Tage insgesamt. Und es gibt unterschiedliche Tage innerhalb dieser Zeit, die mir besonders präsent sind. Das ist sicherlich der erste Tag, in dem meine Mutter zu mir ins Zimmer kam und mich geweckt hat und gesagt, dass mein Vater entführt worden ist. Das ist sicherlich auch der letzte Tag und einige Tage in der Mitte haben ja immer viele Geldübergaben nicht funktioniert und so. Es gab immer wieder die absurdesten Situationen mit der Polizei, die da in bestimmten Situationen versagt hat. Und ja, da, also, das ja, heißt, ich erinnere mich daran, ist die Antwort auf die Frage.
Das heißt, sie ist raufgekommen?
Ja, also wie man muss sich das, man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Also ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man keine Kinder hat. Wenn man Kinder hat, dann weiß man, jede Situation, in der du deinem Kind mitteilen musst, dass etwas Schlimmes passiert ist, ist wahnsinnig nervenaufreibend. Einerseits, weil man natürlich dem Kind die Wahrheit sagen muss. Andererseits muss man sie, auch je nach Alter des Kindes, natürlich irgendwie kindgerecht verpacken. Man sollte nicht damit anfangen, wie sagen, ich muss dir jetzt mal was ganz, ganz Schlimmes erzählen. Pause. Ja, oder irgendwie sowas. Oder selber sofort in Tränen ausbrechen. Ja, da gehört viel dazu, das gut zu verpacken.
Was hat der Brief damals gefordert, der allererste? Es gab ja dann mehrere.
Der erste Brief hat gefordert, dass wir, beziehungsweise natürlich meine Mutter in erster Linie, 20 Millionen D-Mark Lösegeld auftreiben müssen, um meinen Vater freizukaufen.
Dazu muss man einmal sagen, für die, die das nicht wissen, ihr, das muss man, glaube ich, so, oder kann man so sagen, ihr seid schlichtweg reich. Und das war eben auch der Grund, warum dein Vater entführt worden ist.
Naja, der Grund, warum mein Vater entführt worden ist, das kann man, glaube ich, nicht nur daran festmachen. Wir wissen aus den Gerichtsprozessen gegen die Entführer ein paar Jahre später, dass die eine Liste von mehreren Menschen hatten, die für sie als potenzielle Opfer in Frage kamen. Die waren natürlich alle reich, weil
klar, die wollen das Lösegeld haben.
Die wollen das Lösegeld haben und wollen es möglichst unkompliziert haben. Und Unkompliziertheit ist eben der zweite Punkt gewesen. Wir haben zu dem Zeitpunkt ein Leben geführt, was keinerlei Sicherheitsvorkehrungen beinhaltete. Insofern war der ausschlaggebende Punkt, warum mein Vater als Opfer ausgewählt wurde, der, weil es für die Entführer sehr einfach war.
Das heißt, sie hatten, das schilderst du auch, sie hatten Zugriff, hätte ich jetzt bald gesagt, sie konnten auf euer Grundstück zugehen. War einfach ein Gartentor, wo im Zweifelsfall eben kein Sicherheitsdienst und auch keine Sicherheitsmauer in irgendeiner Art und Weise war.
Ja, das ist richtig. Das war ein sehr unbedarftes Leben und ich erinnere mich auch noch daran, dass der Kopf der Entführerbande vor Gericht ausgesagt hat. Er hätte, also die haben uns ja über Monate observiert, ja, also über Monate beobachtet, um unsere Gewohnheiten herauszufinden und herauszufinden, wo man da also am besten zuschlagen kann, wo so die Schwachpunkte sind im Alltag. Und als sie gesehen haben, wie mein Vater sich kleidet, was für ein Auto er fährt, was für ein Leben wir führen, haben sie es erstmal wieder auf Eis gelegt, haben gesagt, okay, wir haben den Falschen
hier. Der ist nicht reich.
Der ist irgendwie nicht reich oder es ist der nicht oder irgendwas stimmt hier nicht, es kann irgendwie so nicht stimmen. War aber so.
Hat ihr, weil du das vorhin selbst angedeutet hast, dass sozusagen die Rolle der Polizei, wenn du heute auch mit dem entsprechenden Abstand einmal beschreiben müsstest, was für eine Rolle hatte die Polizei, das ist ja für die auch nicht einfach. Also die Entführer sagen immer, die Polizei darf nicht eingeschaltet werden, trotzdem versuchen die auf eine gewisse Art und Weise zu helfen. Wie würdest du die Rolle heute sehen?
Naja, also einfach ist das für keinen. Ja?
Das stimmt,
einfach
ja.
Ist die Situation und die Polizei ist die, mit denen ich da dann doch wenig Mitleid habe, weil das genau deren Job ist. Mhm. Also natürlich wird gefordert, die Polizei darf nicht dabei sein, aber es gibt diese Formulierung, ohne Polizei geht nur mit Polizei. Also man muss in solchen Situationen, man muss im Kopf haben, da geht es ja um Geldübergaben. Und diese Geldübergaben, also man hat einen Sack mit Geld, der muss irgendwo deponiert werden, sind immer verdächtige Tätigkeiten. Also man kennt das aus dem Fernsehen. Ja, dann muss irgendwo was deponiert werden. Gerade wenn man das heutzutage, ist es besonders nachvollziehbar. Man stellt sich vor, jemand muss eine Sporttasche.
Koffer auf dem Bahnhof.
Genau das. Legt einen Koffer auf dem Bahnhof, auf eine Raststätte. 5 Minuten später ist die Polizei da. Das heißt, die Polizei muss das wissen. Man sagt, ja, dann und dann, 17.30 Uhr, Samstag, wenn da eine schwarze Sporttasche liegt, nicht wegräumen. So, und diese Gedankengänge hat man dann natürlich. Du hattest vorhin ja dieses Geiseldrama, in Anführungsstrichen, von Gladbeck erwähnt. Da muss ich sagen, die Presse war immer ein großes Thema bei uns. Gerade wenn es um die Geldübergaben ging, hatten wir Angst, die Presse fährt hinterher, ist zu aufdringlich, ist zu auffällig und dadurch platzt es. Dadurch gab es eine sogenannte Pressesperre von der Polizei, an die sich die Presse auch gehalten hat. Das ist eine...
Möglicherweise auch eine Lehre aus
das ist,
Gladbeck.
Ja,
das
nicht nur möglicherweise,
später.
Das ist...
Da siehst du eine Verbindung.
Ganz sicher okay. Eine direkte Konsequenz aus diesem schrecklichen Fehlverhalten der Presse 1988, was die Polizei angeht, also...
Was würdest du denn sagen, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber was würdest du denn sagen, war der größte Fehler oder was war das Fehlverhalten der Polizei? Was hat nicht funktioniert?
Das kann ich gar nicht rekapitulieren. Das weiß ich nicht. Und es ist auch so ein bisschen müßig, die Was-wäre-wenn-Geschichten. Es ist ja alles in Anführungsstrichen gut ausgegangen. Mein Vater ist nicht umgebracht worden, er ist freigelassen worden, die Täter sind geschnappt worden. Insofern war unser Bedürfnis jetzt, das alles aufzuarbeiten im Sinne von, was hat die Polizei eigentlich für Fehler gemacht, nicht so sehr vorhanden. Außerdem wollten wir ja noch was von der Polizei. Wir wollten ja im Nachhinein, dass sie diese Entführer fängt. Was wir aber nicht wollten. Da würde
die Polizei jetzt wahrscheinlich sagen, das machen wir sowieso.
Ja, genau. Und das ist ja das Problem auch. Denn während der Entführung wollten wir das nicht. Und meine Mutter hat sehr deutlich gemacht, gleich am ersten Tag, dass bitte die Polizei erst anfängt, nach den Tätern zu suchen, wenn mein Vater freigelassen wird und nicht vorher. Dass die Priorität ist, dass die Geisel freigelassen wird und die Priorität nicht sein kann, dass die Geiselnehmer gefangen werden. Das beispielsweise war bei Gladbeck ja auch nicht immer klar, dass das die Priorität ist, dass den Geiseln nichts passiert. Hat ja auch deswegen ist ja auch das nicht gut ausgegangen.
Aber wahrscheinlich wird die Polizei jetzt sagen, genau das ist auch eben unsere Priorität, weil wir die Lehren daraus auch gezogen haben im Zweifelsfall.
Möglich. Trotzdem muss man, wenn man sich die Geldübergaben damals anguckt und was da schiefgelaufen ist, kam von den Entführern, die natürlich nun die letzten sind, auf die ich mich berufe, mit, dass sie die Wahrheit sagen. immer gesagt, die Polizei ist da überall. So, die Polizei hat gesagt, die spinnen und wir
wussten nichts. Man kann es nicht überprüfen.
Plus. Nee, man kann es nicht überprüfen und man wird es auch niemals überprüfen können. Das Einzige, was wir sicher sagen können, ist, dass nachdem meine Mutter die Polizei rausgeschmissen hat, die Geldübergabe geklappt hat.
Da gucken wir gleich einmal drauf, wie es denn dann geklappt hat. Johann Scherer, du hast das Buch geschrieben, Die Geschichte einer Entführung. Dein Papa ist 1996 entführt worden. Bis heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova.
Johann Scherer ist zu Gast. Du hast uns gerade erzählt, also wir sind gedanklich 96, als dein Vater entführt worden ist und deine Mutter hat an irgendeinem Punkt gesagt, nachdem mehrere Geldübergaben bereits gescheitert sind, liebe Polizei, jetzt schmeiße ich euch aus dem Haus. Und dann hat es funktioniert. Weil, also wieso kann man alleine eine Geldübergabe besser organisieren als mit professioneller Hilfe der Polizei?
Und die Frage ist nicht allgemein zu beantworten.
Oder warum konntet ihr?
Ja, in dem Fall war es so, es gab einen immensen Vertrauensverlust der Polizei gegenüber von uns aus oder von meiner Mutter aus. Ich sage immer uns, aber letztendlich ist meine Mutter diejenige gewesen, die Entscheidung getroffen hat. Ich war 13, 14, genau. Ich war dabei die ganze Zeit, ja, aber ich war nicht derjenige, der die Polizei dann rausgeschmissen hat. Ich war derjenige, der aufgewacht ist und sie war nicht mehr da. Es gab diesen Vertrauensverlust und es war klar, dass es diesen Vertrauensverlust eben auch auf Seiten der Entführer gegeben hat, die gesagt haben, da ist die Polizei im Spiel, das haut nicht hin. Ob das das Verfehlen der Polizei ist oder die Paranoia der Entführer, lässt sich nicht letztgültig klären. Fakt ist, dass die Entführer damals meinen Vater gefragt haben, ob es eine Person gibt, der er vertraut, die man kontaktieren könnte, um das eben an der Polizei vorbeizumachen. Und das hat dann über mehrere Ecken in einem tatsächlich komplizierten Szenario funktioniert.
Ja. 33 Tage warten müssen. Du schreibst in deinem Buch auch diesen Ablauf immer wieder, dass man am Anfang so denkt, wenn man das erste Mal innehält und sagt, okay, das ist jetzt ganz schlimm, aber wenn es gut läuft, haben wir das in 48 Stunden oder 72 Stunden geschafft und dann zieht sich das immer. Dann ist Ostern irgendwann, das ist ja um dieselbe Jahreszeit wie jetzt gerade gewesen, März, April, dann ist Ostern irgendwann so eine Landmarke und dann geht Ostern auch ins Land. Gab es irgendwann mal einen Punkt, an dem ihr euch eigentlich sicher wart, dass das nicht mehr funktionieren würde?
Ich war mir von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde, wenn die letzte Sekunde die ist, in der die Geldübergabe geklappt hat, immer sicher, dass es nicht funktionieren wird. Ich habe nie daran geglaubt, dass mein Vater das überlebt. Ich bin nicht grundsätzlich ein pessimistischer Typ. Es liegt nur daran, man hat als 13-Jähriger oder auch sonst nicht, man hat keine Vergleichsmöglichkeit, man hat ja überhaupt gar keine Referenz. Die einzige Referenz, wenn man hört Entführung, ist Film, Buch. Was kennt man da? Man kennt, jemand wird entführt, dann wird das Lösegeld übergeben, dann wird derjenige umgebracht oder diejenige. Weil es aus Entführerperspektive irgendwie logisch erscheint. Wir haben in der Zeit immer viel gehört von der Polizei, da werden dann so Statistiken bemüht, es ist noch nie eine Entführung schlecht ausgegangen, wenn das Lösegeld höher war als so und so. Das hört man und das Problem ist aber, dass in dieser langen Zeit der Entführung es immer wieder Situationen der potenziellen Hoffnung gegeben hat, die enttäuscht worden sind und es sehr klar war, dass wenn man sich an die Hoffnung klammert, man sehr intensiv sich mit Enttäuschungen auseinandersetzen muss. Und das ist wahnsinnig ermüdend. Und deswegen setzt da oder hat bei mir so ein Mechanismus eingesetzt, dass ich einfach überhaupt gar keine Hoffnung hatte, was mir die Enttäuschung erspart hat.
Dein Vater hat mehrere Briefe an euch geschrieben, also zum Beispiel nach der ersten gescheiterten Geldübergabe. Gibt es einen Brief, den nennt ihr, das schreibst du in deinem Buch auch intern, den Panikbrief. Also weil man
ja, den hat die Polizei damals so genannt, die denken sich dann immer schöne Schlagwörter aus. Aber ja.
Das ist der Panikbrief, das ist der, dann sind die so eindeutig zuzuordnen.
Genau.
Und es gibt eine Sache, die mich beim Lesen sehr berührt hat, weil dein Papa dich dazu auffordert, kann man vielleicht so sagen, in die Chronik des 20. Jahrhunderts reinzuschauen. Und zwar, glaube ich, immer zu demselben Zeitpunkt, er und du, und dann dasselbe Datum des Tages oder so, als verbindendes Element zwischen Vater und Sohn.
Ja.
Und dann sagst du im Buch, dass du das ich weiß gar nicht, ob du es ganz deutlich sagst, aber eigentlich hast du das nicht gemacht.
Ich habe es nicht gemacht, genau. Ich sage das sehr deutlich. Ich sage auch, dass ich das...
Ja, am Anfang kämpfst du noch so ein bisschen mit deinem schlechten Gewissen und irgendwann kommt dann so dieser Punkt, wo du sagst, du hast es eigentlich nicht gemacht. Hast du das deinem Papa irgendwann, klar, jetzt weiß der es, wenn er dein Buch gelesen hat, aber hast du ihm das irgendwann gesagt, dass das nicht ging für dich?
Als ich ihm den ersten Entwurf des Buches gegeben habe, hat er es gelesen.
Und?
Also ich habe feststellen müssen, dass es sehr viele Dinge, oder nicht sehr viele, dass es einige Dinge gab, die mein Vater nicht wusste, was bei uns auf unserer, also auf der Seite meiner Mutter und mir auf der anderen Seite dieser Entführung passiert ist und die er jetzt aus meinem Buch erfahren hat.
Das heißt aber auch, ihr habt da vorher nicht so intensiv drüber geredet, wenn er das jetzt aus deinem Buch erst erfährt?
Tja, also ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt, dass wir nicht so intensiv darüber geredet haben. Das ist einerseits richtig und andererseits falsch, denn natürlich haben wir als Familie uns sehr intensiv mit dieser Entführung auseinandergesetzt. Das habe ich ja eingangs gesagt, es ist immer wieder Thema, es kommt immer wieder auf. Wir drei haben alle unterschiedliche Verhaltensweisen entwickelt, damit umzugehen, die mehr oder weniger nachvollziehbar sind für alle anderen Beteiligten. Und trotzdem mache ich an so Kleinigkeiten fest, wie eben, dass mein Vater bestimmte Sachen nicht wusste, die ich jetzt aufgeschrieben habe, oder auch, dass es eben immer noch heftige Reaktionen gibt, wenn diese Entführung mal zur Sprache kommt. Beispielsweise ja bei dieser Taxisituation merke ich, dass die Aufarbeitung nicht zu Ende ist. Das ist jetzt nicht fertig bearbeitet. So. Und wenn ich sage, es hat kein Austausch stattgefunden, dann meine ich das. Dann meine ich das, es ist noch nicht zu Ende.
Das heißt aber, es gab sowas nicht wie danach irgendwann ein begleitetes Aufarbeiten über jeder erzählt seine Perspektive und die anderen hören dem zu oder irgendwie so. Muss es ja
also,
auch nicht. Das ist ja kein Zwang.
Nein, das gab es nicht. Es gab es immer wieder in kleinen Anekdoten. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe, nachdem ich diese beiden Gladbeck-Geiseldrama-TV-Teile gesehen habe, auch noch die 10 Jahre alte Doku gesehen. Ja. Ne? Wie wahrscheinlich die meisten jetzt übers Wochenende. Und hab gehört, wie diese damals Jugendlichen oder jungen Erwachsenen im Bus saßen und jetzt dann 20 Jahre später oder jetzt 30 Jahre später gesagt haben, naja, wir sind dann danach einfach nach Hause gegangen. Es ist unvorstellbar. Die sind einfach nach Hause gegangen und da gab es keine Seelsorge und keinen Polizeipsychologen oder sowas, sondern die sind einfach nach Hause gegangen dann und mussten dann irgendwie klarkommen. Ich will jetzt...
Aber war das bei euch genauso?
Es war einfach ganz genauso. Das letzte Mal,
wenn der Einsatz vorbei war?
Noch nicht mal dann. Also das letzte Mal, dass ich Kontakt zur Polizei hatte, war der Abend, bevor meine Mutter die bei uns rausgeschmissen hat, 1996, nach der Hälfte dieser Entführung. Und wenn man sich dann überlegt, vor 2 Jahren bin ich in London so überfallen worden auf der Straße, mir ist mein Handy geklaut worden, ja, alles nicht so wild, aber da hat 14 Tage später noch mein Telefon geklingelt und die englische Polizei war dran und hat mir eine
Counsel angeboten.
Ja, Direktdurchwahl und die deutsche Dependance der englischen Seelsorgeabteilung der Polizei und was nicht noch alles. Also die Zeiten haben sich auch geändert. Ja, das war damals vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren dann doch eine andere Zeit, wo, glaube ich, der Polizeiapparat das nicht auf dem Zettel hatte, dass zur aktiven Polizeiarbeit auch noch ein danach gehört.
Das heißt aber auch, deine Eltern sind jetzt nicht hergegangen und haben gesagt, keine Ahnung, wir holen uns über einen längeren Zeitraum psychologische Beratung für uns. Du warst 13, 14, also das heißt mitten im Teenageralter, wo man ja auch sagen kann, ja, da lassen wir auch mal einen Psychologen drauf gucken. Also das kann ja auch etwas sein, was aus der Familie heraus entsteht, auch weil ihr natürlich die finanziellen Mittel jetzt gehabt hättet, um zu sagen, wir holen uns das.
Ja.
Ohne dass das deine Entscheidung gewesen wäre jetzt als 13-Jähriger oder 14-Jähriger.
Ja, also das sind die Vorstellungen, die man anscheinend hat, dass einerseits, okay, es gibt dann die Idee, es gibt die finanziellen Mittel, einem steht alles offen, man kann sich die Hilfe im Grunde auf eine Art erkaufen. Das ist nicht der Fall.
Ich dachte eher, dass die Schwelle niedriger liegt. Nicht im Sinne von, ich kaufe mir die Hilfe und dann funktioniert das, aber dass die Schwelle niedrig liegt, vielleicht diesen Schritt zu gehen. Auch aus einem anderen Gedanken noch heraus, weil ich habe damals nach meinem Abi das Buch deines Vaters im Keller gelesen und ich habe jetzt dein Buch gelesen. Beides spricht ja auch von einer unheimlichen Reflektiertheit. Also auch da die Annahme, wenn Menschen so reflektiert durchs Leben gehen, kommt vielleicht eher nochmal der Gedanke zu sagen, oh, das ist per se eine so schwierige Situation, da ist es gut, wenn noch jemand mal von außen drauf guckt. Also durchaus auch aus dem Kosmos, aus dem ihr kommt.
Ja, das ist richtig. Und das ist insofern richtig, dass mein Vater sein Trauma einfach sofort intellektualisiert hat, es aufgeschrieben hat und es dadurch für ihn auf eine Art und Weise, er hat es ja gar nicht besprechbar gemacht. Das ist ja das, was ich gerade versuche herzustellen, dass man einfach drüber spricht. Habe ich 22 Jahre noch nie, in den letzten 22 Jahren nicht gemacht. Mein Vater hat dieses Buch geschrieben, um darauf verweisen zu können, um nicht mehr darüber sprechen zu müssen. Das war seine Art, damit umzugehen. Meine Mutter ist Psychoanalytikerin und hat einen anderen Weg gefunden, damit umzugehen. Und ich war sowieso Teenager. Und die natürliche Verhaltensweise eines 13-, 14-Jährigen ist ja weg. Mhm. Weg von den Eltern. Diese Entführung ist natürlich in unserer Familie passiert, ist meinem Vater passiert, ist meiner Mutter passiert, ist eben meinen Eltern passiert und davon wollte ich sowieso weg. Ich wollte von meinen Eltern weg. Insofern habe ich diese Art der, wenn man es so nennen will, Bewältigung. Vielleicht ist es auch einfach eine...
Vielleicht auch einfach mal in Worte fassen. Also muss ja gar nicht nur Bewältigung sein.
Naja, das in Worte fassen ist jetzt passiert. Mhm. Direkt danach bin ich einfach weg und habe das Gegenteil gemacht, habe es gar nicht in Worte gefasst, mhm. weil es auch kein Thema ist, was man mit seinen Freunden besprechen kann. Einerseits will man mit seinen 13-, 14-jährigen jugendlichen Freunden nicht über die Eltern reden, da will man über alles andere reden. Und zweitens gibt es gar keine Situation, in der man das hätte anbringen können. Ja,
ja. Dann gucken wir gleich einmal, warum du es jetzt gerade in Worte gefasst hast. 22 Jahre später, Johann Scherer, Die Geschichte einer Entführung ist dein Buch, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova.
Du beschreibst in deinem Buch die Geschichte einer Entführung, die Entführung deines Vaters, Jan-Philipp Remsmar. Da sind wir im Jahr 1996. Du hast vorhin, und das ist mir auch tatsächlich beim Vorbereiten auf die Sendung durch den Kopf gegangen, so sinngemäß deinen Vater zitiert, warum er direkt nach seiner Entführung das Buch geschrieben hat, im Keller. Da steht nämlich so sinngemäß, damit ich die Hoheit über dieses Ereignis behalte, schreibe ich dieses Buch. Warum ist jetzt für dich der Zeitpunkt gekommen, 22 Jahre später, das auch zu tun ist vielleicht nicht richtig, aber dieses Buch zu schreiben, so.
Da gibt es zwei unterschiedliche Punkte. Einerseits gibt es einen Punkt, der von außen kam. Ich habe einen Brief bekommen von dem Lektor eines Verlags, der sich gerne mit mir treffen wollte, weil er eine Platte gehört hat, die ich produziert habe. Das letzte Soloalbum von Pete Doherty, da habe ich 3 Jahre dann gearbeitet, das war eine intensive Zeit und das ging dann 2016, glaube ich, so ein bisschen durch die Medien und der Herr wurde darauf aufmerksam und schrieb mir und sagte, er ist irgendwann demnächst in Hamburg, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Da gäbe es auch bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Da haben wir uns getroffen und er sagte, warum nicht ein Buch darüber schreiben? Ich habe mich natürlich geschmeichelt gefühlt so. Also ich habe mich gefreut, dass das jemand interessiert, was ich da mache in meinem Studio seit 15 Jahren. Und konnte ihm aber auch gleich eine Absage geben, weil als Musikproduzent würde man jetzt nicht...
Nein, du plauderst nicht aus dem Nähkästchen,
man würde nicht sofort, genau, man würde nicht sofort alle Details ausplaudern. Nicht, wenn der Künstler noch lebt und nicht ein Jahr später. Und ich habe aber, als ich darüber nachgedacht habe, ob das eine Option wäre für mich, sehr schnell gemerkt, dass sollte ich jemals ein Buch über sonst was schreiben, dass ich diese Geschichte, diese Entführung meines Vaters aus dem Weg schreiben muss, erstmal, um sie erzählt zu haben, weil vieles, und da kommen wir zur Antwort Nummer 2, was ich in meinem jetzigen Leben tue, eben dann doch immer emotionale Verweise auf diese Zeit damals hat. Es gibt nun mal das Internet. Und auch wenn ich nie über meinen Vater und über diese Entführungsgeschichte gesprochen habe, gibt es immer den Punkt, ich lerne Menschen unbedarft kennen, wir reden über Musik und beim nächsten Treffen ist irgendwas anders. Es gibt eine merkwürdige...
Das ist der Sohn von dem Remsmar.
Ganz genau, es gibt diesen Moment, dann gibt es auf einmal eine Distanz, es gibt eine Unsicherheit oder merke ich schon, okay, jemand hat gegoogelt, zack, 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 Treffer Nummer 3, mein Nachname, mein Name, der Name meiner Mutter, meines Vaters. Und dann gibt es eine Riesendistanz. Und das ist...
Es ist ja einfach, du kannst keine Freundschaften aufbauen, du kannst keine vernünftige Nähe irgendwie herstellen. Ja,
das Problem ist, dass einem oder dass mir sehr oft oder eigentlich immer die Möglichkeit genommen wurde, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann ich mit dieser Information in die Freundschaft gehe. Und das ist fatal, weil es ein eigentlich eine so intime Geschichte ist, die aber natürlich durch die Berichterstattung öffentlich gemacht wurde. Insofern ist es eigentlich pervers, einerseits ultra intim, andererseits ultra öffentlich. Insofern ist das etwas, wenn ich Freundschaften schließe, ein Moment, den ich sehr gerne selber bestimmen möchte. Das klappt aber nie. Und das ist immer ein Bruch. Und deswegen mit diesem kleinen Anstoß von außen jetzt ist es für mich eine extrem befreiende Zeit, tatsächlich darüber zu sprechen. Ich habe neulich eine SMS bekommen von einem Freund von mir, da stand drin, ja, Johann, herzlichen Glückwunsch, toll gemacht, es muss ja irgendwie weitergehen. So, und da, diese SMS klingt jetzt erstmal ein bisschen profan, aber die hat mir sehr viel bedeutet, weil dieser Mensch genau wusste, dass ich immer wieder an dieses Thema stoße. Und ich es jetzt aus meiner Welt rausschreibe. Es ist jetzt in der Öffentlichkeit. Ich gehe jetzt auch für einen Moment in die Öffentlichkeit, spreche darüber, um dann die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ey, es ist alles gesagt, es ist besprochen, wenn ihr auf dieses Thema stoßt.
Lies das Buch, wenn es dich interessiert.
Lies das Buch, ich habe alles dazu gesagt. Oder es ist eben dann doch besprechbar und man kann drüber reden. Die Leute, ich merke das ja auch, es gibt so solche Berührungsängste, weil Menschen denken, ich kriege einen Nervenzusammenbruch, wenn das Thema angesprochen wird. Und auch das ist schön mitzuteilen, dass das nicht der Fall ist.
Ja. Gibt es irgendwas von damals, wo du sagst, ah, das ist eigentlich etwas, was du noch gerne wissen würdest von damals?
Also es gibt, ja, das ist eine interessante Frage, habe ich mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Was ich darauf antworten kann, ist, ich war während des Gerichtsprozesses gegen die Entführer die meisten Tage da und ich wurde mal gefragt, ob ich da sowas wie Genugtuung oder Rache oder sowas empfunden habe. Und auch da schließt vielleicht eine Frage so ein bisschen an. Gibt es Fragen, die man noch gestellt hätte oder so? Und ich muss sagen, leider nicht. Leider ist es sehr klar, dass es das war, was es war. Ein Verbrechen, nicht mehr, nicht weniger, einfach nur, weil das in der Welt passiert.
Hat der Prozess gegen die vier, waren es ja insgesamt, ein Kopf der Bande und drei Mittäter, hat das nochmal was verändert? Weil ja der Haupttäter hat sich 2 Jahre lang abgesetzt, dann musste er noch aus Südamerika nach Deutschland zurück, bis es dann hier zum Prozess kam, waren es glaube ich 3 oder 4 Jahre. So, also hat das nochmal was verändert, als es den Prozess dann gab?
Also grundsätzlich ist jetzt von dem Prozess bei mir nichts weiter hängen geblieben, als dass es eine extrem deprimierende Situation war, damit konfrontiert zu werden, dass es Menschen gibt, die sich solche Verbrechen ausdenken und dann durchführen und auch in ihrem Leben sonst nichts gemacht haben als das. Das ist so für meinen persönlichen Blick auf die Welt total deprimierend. Natürlich ist es ein guter Abschluss für so eine Geschichte, weil dann eben doch eine Frage beantwortet ist, nämlich die Frage des Warums. Auch wenn die Antwort sehr profan ist oder belanglos oder so, dann sei es drum, wir sind nicht in der Situation, ein riesengroßes Fragezeichen zu haben und nicht zu wissen, warum ist das passiert.
Man weiß, glaube ich, auch mittlerweile, also der Haupttäter ist ja auch wieder frei. Einer ist mittlerweile verstorben.
Ja.
Das Lösegeld, wenn es noch Reste geben soll, ist wahrscheinlich nichts mehr wert, weil ich glaube, Schweizer Franken müssten es gewesen sein, die wären gar nicht mehr im Umlauf.
Ja.
Ist das nochmal ein anderes Gefühl zu wissen, dass die heute wieder frei sind?
Auch das ist ein deprimierendes Gefühl.
Ja, du hast ganz am Anfang mal so in so einem Halbsatz was gesagt, wo ich gerne nochmal drauf schauen würde. Deine Eltern damals haben ein anderes Leben gelebt, etwas, was wir uns unter heutigen Sicherheitsvorkehrungen, wenn wir nur zu einer Veranstaltung gehen, überhaupt nicht mehr vorstellen können, im Sinne von, da ist eine relativ reiche Familie. Du hast ganz am Anfang auch gesagt, auch die, ich nenne es mal Unbedarftheit, ohne deinen Eltern dazu nahe treten zu wollen, vielleicht auch gute Naivität oder auch der Wunsch danach, ein freies Leben zu führen, hat es letztendlich auch vielleicht erleichtert, dass dein Vater das Opfer geworden ist. Was für Konsequenzen hat das denn für euer Leben heute?
Es hat die Konsequenz, dass wir Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, dass das nicht nochmal passieren kann.
Und die greifen in euren Alltag spürbar ein?
Ja, also wir haben ja nun keinen Iron Dome über Hamburg gespannt. Insofern greifen die bis zum gewissen Grad in unseren Alltag ein, ja.
Und mehr kann man wahrscheinlich nicht dazu sagen, weil es dann irgendwas offenbaren würde, was es...
Ach, ganz so, das ist interessant, da gibt es natürlich jetzt, genau. Also das ist genau das, worüber genau. Ich rede, was jetzt gerade bei genau, dir passiert.
Die Frage ist, kann ich das fragen im Sinne von, was macht ihr denn? Oder ist die Gefahr dahinter, dass wenn du eine Information jetzt preisgibst, dass dadurch, also dann müsste das Sicherheitskonzept umstricken, weil dann Infos in der Öffentlichkeit sind, die da nicht hingehören.
Genau, und viel interessanter als die Antwort auf die Frage, finde ich deinen grundsätzlichen Gedankengang. Du fängst nämlich an, dir alle möglichen Sachen gerade vorzustellen, die sein könnten und damit Sachen in Verbindung zu bringen. Und das ist dieses riesige Assoziationspotenzial dieser Entführung, mit dem ich mich 22 Jahre jetzt auseinandergesetzt habe, dass sobald der Nachname meines Vaters fällt, er mit dieser Entführung in Verbindung gebracht wird, die Leute Gedanken haben zu dem Verbrechen, zu Sicherheit und zu Geld und es auf einmal eine Distanz gibt zwischen dieser Geschichte oder zwischen mir als Figur, die mit dieser Geschichte zu tun hat, und meinem Gegenüber. Und da ist die Antwort völlig egal, weil diese Assoziationsblasen, die entstehen, das sind, was eine Distanz schafft, die total schade ist.
Aber das heißt, dass das Buch auch dafür da ist, wieder mehr Nähe zuzulassen, weil du damit die Assoziationsblasen eigentlich zerplatzen lassen möchtest.
Absolut, genau dafür ist es gedacht.
Ist es dir schwer gefallen, selbst wieder, das ist ja auch Bedürfnis nach Nähe, total menschlich und nachvollziehbar, ist es dir selbst schwer gefallen, auch wieder Vertrauen zu anderen zu fassen nach so einem Ereignis? Oder ist es sozusagen, weil es im Teenie-Alter war, nicht so, weiß ich nicht?
Was mir sehr schwer gefallen ist, also grundsätzlich bin ich überhaupt nicht der Typ, der das Bedürfnis hat, bester Freund mit jedem zu sein.
Das meint ja auch nicht Nähe. Nähe meint ja, glaube ich, auch noch was anderes.
Genau, aber, also ein grundsätzliches Vertrauen in die Menschen vielleicht, einfach als Begriff der Nähe, des nicht gewaltvollen, des friedlichen Miteinanders so, dass es die Möglichkeit gibt, dass es eben ein gewaltvolles Miteinander gibt, das habe ich gelernt. Und was ich aber, was für mich viel Überwindung gekostet hat, war überhaupt wieder ein Vertrauen in die Presse zu finden. Weil ich die Presse, auch wieder Stichwort Gladbeck, aber eben so erlebt habe, die haben unser Haus belagert. Wir konnten im Grunde über einige Wochen gar nicht in Hamburg sein.
Ihr seid dann, glaube ich, auch erstmal abgehauen zu dritt. Ne?
Genau, notgedrungen.
Ja.
Und da langsam herauszufinden, dass es Journalisten gibt, die, mit denen man sich richtig gut unterhalten kann, das hat lange gebraucht, ist aber auch eine sehr gute Erfahrung gewesen.
Hast du für dich, weil du das mehrmals in dem Buch auch thematisierst, das zieht sich ja als Leitgedanke auch durch, so eine Formulierung, deinen eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden, und zwar nicht nur definiert durch dieses Ereignis, was du ja gar nicht selbst herbeigeführt hast, also das ist ja nicht ausgesucht, deine Eltern auch nicht. Ist das ein Punkt, an dem du heute für dich auch stehst, zu sagen, ja, jetzt habe ich stärker meinen Platz in der Gesellschaft auch gefunden und kann ihn auch formulieren?
Ich hätte dieses Buch vermutlich nicht veröffentlicht, wäre ich nicht der Meinung, dass das, was ich bis jetzt im Leben gemacht habe, mit meinen Tätigkeiten als Musikproduzent oder mit dem Studio, was ich mache, so sehr für sich stehen, dass ich mir das im Grunde auf eine Art leisten kann, diese Geschichte jetzt einmal zu besprechen.
Weil du dich nicht alleine darüber definierst.
Ja, genau.
Ja. Wenn du einmal noch sagen müsstest, das Verhältnis zu deinem Papa heute.
Also ich finde es immer total befremdlich, wenn Menschen sagen...
Was hast du denn für ein Verhältnis zu deinem Vater?
Ja, jetzt sagst du Vater, eben sagst du Papa. Hast du die ganze Sendung schon gesagt. Und ja. Ich denke immer so,
wieso was sagst du denn? Nicht Papa,
wieso
und Mama?
Sagt der Papa?
Nee, sagst du Vater und Mutter?
Ich nenne sie beim Vornamen. Aber ich kann abschließend sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Wir kommen gerade jetzt dieser Tage in einen sehr angenehmen innerfamiliären Austausch. Wir freuen uns eigentlich gerade alle drei darüber, dass das gerade passiert, was gerade passiert.
Und das darf man dann ja auch zulassen, auch wenn der Anlass scheiße war.
Also man muss Anlass war scheiße und man kann aber trotzdem gut und damit umgehen.
Johann Scherer, das Buch Deins heißt Die Geschichte einer Entführung. Darin beschreibst du die Entführung deines Vaters, Jan-Philipp Rehnsmann von 1996, und warst heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr euch die Podcasts runterladet. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova.